NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Am Mikrofon begrüßt sie Miron Tenenberg. Es ist erstaunlich und beschämend, dass die bestialische Gewalt vom 7. Oktober durch die Terrororganisation Hamas bis heute vielerorts relativiert wird. Noch schlimmer ist es, wenn das unvorstellbare Leid der Menschen, die Opfer der systematisch ausgeführten sexuellen Gewalt der Islamisten wurden, missachtet oder kaum wahrgenommen wird. Eigentlich gibt es Hilfsorganisationen, die sich um die Rechte von Frauen kümmern und dennoch nach dem 7. Oktober zu den Verbrechen der Hamas geschwiegen, einfach weggesehen oder die Taten marginalisiert haben. Ein kollektiver und lauter feministischer Aufschrei gegen die sexualisierte Gewalt vom 7. Oktober blieb leider aus. Das verstört, geht es doch, wie gesagt, um Gewalt gegen Frauen und ihren Familien, um monströse Taten. Vor der Sendung habe ich mit Rebecca Schönenbach gesprochen. Die Vorsitzende des Vereins Frauen für Freiheit ist Extremismusexpertin und hat die Lage der zumeist weiblichen Betroffenen der sexualisierten Gewalt der Hamas analysiert. Frau Schönenbach, warum haben eigentlich die Organisationen, die sich ansonsten der weiblichen Opfer sexualisierter Gewalt annehmen, nicht klar und deutlich positioniert und die Frauen somit im Stich gelassen?
Viele der feministischen Organisationen, die sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt oder überhaupt Gewalt gegen Frauen beschäftigen, haben in den letzten 10 bis 20 Jahren eine Denkweise angenommen, wo sie nicht mehr auf die individuellen Menschenrechte von Frauen gucken und die individuelle Gewalt, die den Frauen angetan wird, sondern eher schauen, zu welcher Art von Gruppierung gehören die Frauen. Und nach diesen Gruppen dann eine bestimmte Art von Hierarchie annehmen in der Diskriminierung. Zum Beispiel schwarze Frauen werden diskriminiert aufgrund ihrer Hautfarbe und ihres Geschlechts und die werden dann zugeordnet zu der Gruppe schwarzer Frauen, egal in welcher Lage sie jetzt persönlich sind. Und bei den israelischen Frauen ist es so, dass viele von den feministischen Gruppierungen annehmen, dass sie zu einer Art überlegener Gruppe gehören, weil Israel militärisch überlegen ist und daher dann nicht mehr wahrnehmen, dass sie gerade bei dem Massaker der Hamas am 7. Oktober individuell sehr wohl Opfer waren. Und Antisemitismus wird anscheinend von vielen feministischen Gruppierungen nicht mehr als tatsächlich massive Diskriminierung wahrgenommen, die dann auch benannt und vor allem auch angegangen werden muss. Und daher hatten die in ihrem Denken Schwierigkeiten, diese massive Gewalttat einzuordnen, weil sie immer davon ausgehen, dass die Palästinenser schwächer sind und damit die eigentlichen Opfer und haben sich dann nicht solidarisiert entgegen der eigentlichen Rationale, dass man sich immer an die Seite der angegriffenen Frauen stellt.
Kann man diesen, man muss schon sagen, sogenannten Hilfsorganisationen dann überhaupt noch das Vertrauen aussprechen?
Also kann man nicht. Die haben sich tatsächlich in dieser Lage so sehr entlarvt, dass sie sich so weit von ihrem eigentlichen Zweck entfernt haben, dass es schon sehr, sehr traurig ist. Vor allem natürlich die großen Hilfsorganisationen wie die Frauenvertretung der Vereinigten Nationen, die fast 5 Monate gebraucht hat, um festzustellen, dass es Beweise gibt für die sexualisierte Gewalt der Hamas. Und es gibt diese Beweise und sie sind so erdrückend, dass man das nicht mehr leugnen kann. Dass das so lange gedauert hat, entlarvt die Frauenrechtsorganisationen als etwas, was nichts mehr für Frauenrechte eintritt. Also es ist wirklich eine traurige Tatsache, dass man das überhaupt noch sagen muss. Vor allem angesichts dessen, dass die Täter ja selbst ihre Taten aufgezeichnet haben und damit die Evidenz erdrückend war seit dem 7. Oktober. Direkt an dem Tag wusste man, was passiert ist.
Aber warum haben die dann so lange geschwiegen?
Aus diesem falsch verstandenen Denken heraus, dass man immer den Schwachen beistehen muss. Und in der UN, die ja leider dominiert wird von vielen sehr, wie sagt man auf Englisch, würde man sagen biased, aber eben auch selber diskriminierenden Organisationen und Ländervertretungen, wurden halt die Palästinenser als die Opfer gesehen, per se. Und dabei wurde übersehen, dass es für eine Tat wie diese Massenvergewaltigung, diese äußerst grausame sexuelle Gewalt überhaupt keine Entschuldigung gibt. Selbst wenn es so wäre, dass Palästinenser an sich diejenigen sind, die schlimm betroffen sind in der Lage im Nahen Osten, wäre das keine Entschuldigung. Es gibt keine Entschuldigung für sexualisierte Gewalt, nie. Und in dieser Lage haben die halt den Fehler gemacht, nicht auf diesen Grundsatz zurückzugehen, der ja eigentlich gerade in Frauenrechtsbewegungen ein starker Grundsatz ist, wie man an MeToo sieht. Es geht immer darum, sich an die Seite der Opfer zu stellen, immer darum, den Opfern zu glauben. Und diesen Grundsatz haben die Frauenrechtsorganisationen verraten und damit eigentlich auch ihren eigentlichen Zweck verraten, traurigerweise. Und die haben dann schon nach ein paar Tagen, also es hat, ich glaube, 4 Wochen gedauert, bis sie dann gesagt haben, sie verurteilen die Taten der Hamas. Aber, und dann kam immer das große Aber. Und dieses Aber ist, was Frauen seit Jahrtausenden kennen als Täter-Opfer-Umkehr. Aber sie hat einen Minirock getragen. Aber sie war allein unterwegs. Aber sie war nachts draußen. Und genau das ist eigentlich die Aufgabe von Frauenrechtsorganisationen, sich gegen dieses Aber zu stellen. Es gibt keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung für sexualisierte Gewalt. Nicht der Minirock, nicht die Tatsache, dass Frauen alleine unterwegs sind, nicht die Tatsache, dass sie Jüdin sind, dass sie Israelis sind. Es gibt kein Aber. Sexualisierte Gewalt wird immer verurteilt. Halt ohne Wenn und Aber.
Wer waren eigentlich die Betroffenen? Wer waren die Opfer?
Es waren Frauen, die an einem Musikfestival teilgenommen haben, was übrigens das Nova-Festival, was eigentlich den Zweck hatte, den Frieden zu feiern. Frauen und Mädchen, junge Mädchen auch und Kinder in Kibbuzim, die an der Grenze wohnen oder ihre Familien besucht haben, was ein hoher jüdischer Feiertag war. Strandgänger, die haben an verschiedenen Orten angegriffen und die haben jeden angegriffen, der da war. Und natürlich auch Frauen, die gerade als Soldatinnen eingesetzt waren, als Grenzposten und übrigens gewarnt hatten vor den Aktivitäten der Hamas. Aber hauptsächlich waren die Opfer Zivilistinnen. Übrigens auch muslimische Frauen. Also es gibt sehr, sehr traurige Beschreibungen von Familien, deren kleine Mädchen mit Kopftuch tragend erschossen wurden. Frauen, die erschossen wurden, obwohl sie Kopftuch trugen, wo die Männer gerufen haben, aber wir sind doch Muslime und trotzdem wurden sie ermordet. Beduinen wurden ermordet. Eigentlich alle Volksgruppen, die es in Israel gibt, von Drusen, Beduinen, verschiedene christliche Minderheiten, alle sind betroffen. Es waren so viele Opfer, dass eigentlich alle in Israel betroffen sind, sämtliche Volksgruppen.
Und Ihnen allen wurde sexualisierte Gewalt angetan?
In dem Fall habe ich jetzt betroffene Menschen gemeint, aber sexualisierte Gewalt wurde auch Männern angetan, eben Kindern, Frauen und Männern. Auch in einer sehr demütigenden Weise, indem die auch verstümmelt wurden an den Geschlechtsorganen. Ob davon auch muslimische Familien betroffen waren, wissen wir nicht, weil die, oder zumindest wird es bisher nicht genannt, weil es natürlich auch etwas ist, was mit den Familien abgestimmt werden muss. Ob die überhaupt wollen, dass das Leben ihrer Liebsten auf den Mord reduziert wird und auf Vergewaltigung. Und die möchten ihre Angehörigen natürlich auch anders in Erinnerung haben, auch wenn sie möchten, dass diese grausamen Taten benannt werden. Es ist nicht unbedingt, dass jede Familie damit einverstanden ist, dass man ihre Liebsten nur noch mit der Tat identifiziert und damit eigentlich das Ziel der Täter unterstützt, sondern sie möchten teilweise auch nicht, dass es genannt wird. Und natürlich ist in einem so chaotischen Fall wie dem 7. Oktober, wo über 6 Stunden grausamste Taten begangen waren, die Sicherung von Evidenz enorm schwierig. Auch wenn man erstmal versucht hat, überhaupt die Verstorbenen in ihrer Würde zu behandeln und zu beerdigen und natürlich die forensische Evidenz dann auch erstmal in den Hintergrund gerückt ist. Man hat einfach versucht, die Opfer zu versorgen und die Toten zu bergen und nicht so sehr sich darauf zu konzentrieren, die kriminalistische Arbeit zu machen, weil auch die Israelis in dem Moment natürlich davon ausgegangen sind, selbstverständlich, dass das so offensichtlich ist, dass man jetzt nicht jede einzelne Tat beweisen muss, jede einzelne Massenvergewaltigung. Und erst als dann klar wurde, wie sehr die Ablehnung ist, wie groß die Ablehnung ist, haben die dann begriffen, dass man das sehr wohl machen muss.
Welches Ausmaß hatte denn die sexualisierte Gewalt überhaupt?
Es ist schwierig zu beziffern. Wir wissen ja, es gab über 1000 Ermordete. Beim Nova-Festival gibt es unglaublich viele Aussagen und vor allem auch bei den Frauen beim Nova-Festival, bei diesen jungen Frauen wurden sehr, sehr viele Verletzungen festgestellt, dann durch die Ersthelfer, die die Körper versorgt haben der Verstorbenen. Also das Ausmaß muss riesig gewesen sein. Es gibt Überlebende, das sagt auch der UN-Report, die sind aber nicht öffentlich sprechfähig, weil die Traumatisierung und die Gewalt, die sie erlebt haben, so beeinträchtigend ist, dass sie nicht aussagen können, zumindest nicht öffentlich aussagen können. Und eben die allermeisten dieser Frauen wurden ermordet. Aber es gibt so viele Beschreibungen von gerade von Ersthelfern und überlebenden Zeugen, dass es ein unvorstellbares Ausmaß sein muss. Nicht nur der Zahl der Taten, sondern auch der Grausamkeit der Taten. Also mir haben zum Beispiel Rechtsmediziner und Psychologen, die die Taten des Islamischen Staats, die ja auch sehr grausam waren, gerade an Jesidinnen beschrieben haben, gesagt, dass sie die Beschreibungen gelesen haben über die Gewalttaten, die dort verübt wurden durch die Täter der Hamas, teilweise aber auch durch Zivilisten und so etwas Grausames noch nie gesehen haben. Also es muss wirklich ein unvorstellbares Ausmaß angenommen haben.
Sie sprechen von systematischen Verbrechen. Welchen Unterschied macht das im Einzelfall?
es macht einen Unterschied bei der juristischen Verfolgung der Taten, weil Vergewaltigung als Kriegswaffe nur dann als Kriegswaffe gilt und nicht als einzelne Vergewaltigung, wenn eine Systematik nachgewiesen werden kann. Wenn zum Beispiel bestätigt werden kann, dass die Soldaten den Auftrag hatten, Vergewaltigung zu nutzen, um die Gegner zu demütigen. Vergewaltigung ist auch immer ein Mittel, um die gegnerische Gruppierung zu brechen, um die Frauen zu erniedrigen, aber damit auch die Männer zu erniedrigen, die ihre Frauen nicht schützen konnten. Und diese Systematik nachzuweisen ist sehr oft sehr schwer. Es gibt aber Hinweise darauf, dass das in dem Fall systematisch war, weil einige der verhafteten Terroristen aussagen, dass die Erlaubnis erteilt wurde, Frauen zu vergewaltigen und da sogar dazu angehalten wurde, Frauen zu vergewaltigen. Es gibt mitgeschnittene Gespräche von Tätern, die zum Beispiel Freunde und Verwandte anrufen und darüber berichten. Also es gibt Anhaltspunkte, dass es angelegt war in der Systematik, dass es beabsichtigt war, diesen Terroreffekt zu verstärken, indem man sexualisierte Gewalt angewandt hat. Und es gibt noch einen anderen Anhaltspunkt, dass es systematisch war, weil dieser Anschlag anscheinend, nach dem, was wir bis jetzt wissen, ungefähr 2 Jahre in Vorbereitung war, mithilfe von iranischen Agenten, mithilfe von anderen terroristischen Gruppierungen, die alle mit einbezogen wurden. Und diese Regime, zum Beispiel das iranische Regime, ist bekannt dafür, sexualisierte Gewalt gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen. Daher liegt es nahe, dass sie auch diese Systematik dann empfohlen haben, einzusetzen, weil sie um die psychologischen Effekte von sexualisierter Gewalt wissen.
Israel ist ja ein Schmelztiegel der Kulturen und Religionen. Wie wird mit den nicht-jüdischen oder vor allem muslimischen Frauen umgegangen?
Also tatsächlich haben die Israelis ein Traumakonzept entwickelt, auch mit Hilfe eines deutschen Psychologen, Jan Kiselhan, für Jesidinnen und für muslimische Frauen, die von sexueller Gewalt betroffen sind. Ob davon jetzt Frauen, die während des 7. Oktobers betroffen waren, behandelt werden, weiß ich nicht, weil es auch öffentlich nicht rausgegeben wird, wahrscheinlich auch zum Schutz der Opfer. Aber natürlich wird auch in den muslimischen Gemeinden und in den christlich-orthodoxen palästinensischen Gemeinden in Israel dieses Phänomen diskutiert. Und für die ist es sicher schwieriger, weil man zum Beispiel auch weiß, dass selbst Frauen, palästinensische Frauen, die in israelischen Gefängnissen waren, obwohl denen keine sexuelle Gewalt angetan wird, natürlich oft dann als beschmutzt gelten, weil sie sozusagen in einem Gefängnis waren. Also es wird verschieden je nach Kultur diskutiert. Aber was man sehen kann in Israel, ist, dass nach diesem Angriff auch die Minderheiten, gerade die israelischen Araber, sich stark zum Staat Israel bekannt haben, weil das für sie auch vollkommen inakzeptabel ist. Also diese Gewalttaten sind für diese Minderheiten nicht zu rechtfertigen und es hat sie dazu gebracht zu sagen, nein, das können wir nicht unterstützen. Also ich glaube, die Hamas hat sich damit auch keinen Gefallen getan, weil sie eigentlich den gegenteiligen Effekt erreicht hat. Sie haben ja darauf gezählt, die Muslime in Israel gegen den Staat zu mobilisieren und sie haben das Gegenteil erreicht.
Besteht eigentlich auch eine Gefahr für jüdische Frauen hier in Deutschland aufgrund der Hamas-Ideologie?
Ja, weil die Taten gerechtfertigt werden in islamistischen Kreisen, aber leider auch in einigen linken Kreisen, damit, dass angeblich Israel der Aggressor sei, also nur eigentlich eine Täter-Opfer-Umkehr oder Victim-Blaming, wie man das nennt. Nicht die Angegriffenen sind die Opfer, sondern die Angreifer sind die Opfer. Und damit kann man hier auch Jugendliche erleben, die die Taten rechtfertigen, die sich diese grausamen Videos angucken, was an sich ein Effekt hat auf die radikalisierende Wirkung und damit auch die Gefahr besteht, dass sie für sich rechtfertigen, Frauen angreifen zu dürfen, die zum Beispiel Jüdinnen sind und sich das dann damit erklären, dass sie für den Staat Israel stehen, was natürlich auch nicht der Fall ist, aber in dem simplifizierten Denken, in dem die Jugendlichen teilweise aufwachsen und auch radikalisiert werden in bestimmten Einrichtungen, ist es eine Gefahr, dass durch diese Taten der Hamas auch eine radikalisierende Wirkung hier Eintritt. Das war auch beim Islamischen Staat so.
Vielen Dank, Rebecca Schönenbach. Sie ist Extremismus-Expertin und Vorsitzende des Zentrums für Frauen. Heute möchte ich Ihnen den israelischen Beitrag zum ESC vorspielen. Dieser trug eigentlich den Titel October Rain, Oktoberregen. Die Veranstalterin EBU kritisierte jedoch, dass dieser Titel zu politisch sei, woraufhin er in Hurricane umbenannt wurde. Im Austragungsort Malmö herrscht eine aufgeheizte Stimmung, sodass die israelischen KünstlerInnen und im Prinzip der ganze israelische ESC-Stab nur für Proben und Show aus dem Hotel kommen dürfen. Es gibt Auflagen seitens der schwedischen Polizei, dass israelische Fans als einzige ihre Flagge nicht zeigen dürfen. Die staatliche israelische Sicherheitsagentur hat deswegen für Schweden über den Zeitraum des ESC eine Warnung herausgegeben. Hören Sie jetzt also Edin Golan mit Hurricane.
Writer of my symphony, play with me, look into my eyes and see. People walk away but never say goodbye. Someone stole the moon tonight, took my light. Everything is black and white. Who's the fool who told you boys don't cry? Hours and hours and powers. Life is no game, but it's ours while the time goes wild. Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride, dancing in the storm. I got nothing to hide. Take it. Living in a fantasy, ecstasy. Everything is meant to be. We shall pass, but love will never die. Hours and hours and powers. Life is no game, but it's ours. Why? The time goes wild. Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride, dancing in the storm. I got nothing to hide. Take it all and leave the world behind. Baby, promise me you'll hold me again. I'm still broken from this hurricane. This hurricane.
Sie hörten den aktuellen ESC-Beitrag aus Israel. Der Song Contest in Malmö wird am Sonnabend in einer Woche stattfinden. Jetzt folgen die aktuellen Meldungen.
US-Präsident Joe Biden hat erneut die Gewalt bei pro-palästinensischen Protesten an den Universitäten aufs Schärfste verurteilt. Es gebe das Recht zu protestieren, nicht aber das Recht, Chaos zu verursachen, sagte Biden in einer kurzfristig anberaumten Rede im Weißen Haus. Auch für Antisemitismus oder Gewaltandrohungen gegen jüdische Studierende dürfe es keinen Raum auf dem Campus geben. Die Polizei hatte zuvor Zeltlager pro-palästinensischer Demonstranten in Los Angeles und New York geräumt. Auch an einigen Universitäten in Großbritannien fanden pro-palästinensische Protestaktionen statt. Studierende in Leeds, Newcastle, Manchester und Bristol hätten aus Protest gegen den Krieg im Gazastreifen Zelte vor Universitätsgebäuden aufgebaut und palästinensische Flaggen gehisst, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Eine jüdische Studierendenvereinigung forderte die britischen Universitäten auf, jüdische Studierende zu schützen. Der niedersächsische Antisemitismusbeauftragte Gerhard Wegner hat die Bedeutung der Erinnerungsarbeit hervorgehoben. Anlass ist der 79. Jahrestag der Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen an diesem Sonntag. Es lebten nur noch wenige Menschen, die von ihrem Leid unter den Nationalsozialisten berichten könnten, erklärte Wegner. Mithilfe der sozialen Medien könne aber gezeigt werden, ob und wie ein derartiger Zivilisationsbruch heute wieder geschehen könne. Wegner warb für eine moderne Erinnerungskultur mit jungen und insbesondere auch jüdischen Stimmen. Dabei gehe es weniger um das, was damals geschehen sei, als um die Vergegenwärtigung des Bösen im Heute, so Wegner. In einer Kampagne in den sozialen Netzwerken wenden sich Holocaust-Überlebende gegen die Leugnung der systematischen Verfolgung und Ermordung von Juden durch die Nationalsozialisten. Die Claims Conference veröffentlicht 30 Tage lang Videos, in denen Holocaust-Überlebende leugnende Kommentare aus den sozialen Netzwerken vorlesen und zugleich widersprechen, indem sie ihre Geschichte erzählen. Der Repräsentant der Claims Conference in Europa, Rüdiger Mahlow, erklärte zum Start der Kampagne, seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres verbreite sich Judenhass wie ein Lauffeuer auf Social Media. Die Überlebenden würden sich dem in den Weg stellen, weil sie wüssten, was geschehe, wenn man diesem Hass nicht Einhalt gebiete. Die erste jüdische Buchmesse Deutschlands findet am 8. und 9. Mai in Hannover statt. Wie die Organisatorin Sterna Wolf mitteilte, präsentieren jüdische Verlage aus aller Welt Klassiker und Neuerscheinungen. Begleitet wird die Buchmesse im jüdischen Zentrum Haus Benjamin im Bismarckbahnhof von einem Rahmenprogramm. Neben Lesungen und Diskussionen werden Workshops, Gebete und Aktionen für Familien angeboten. Die Buchmesse wird von der Stadt Hannover und dem Land Niedersachsen unterstützt. In der alten Synagoge in Einbeck wird zum Ende des jüdischen Erntefestes Shavuot am 12. Juni der erste jüdische Gottesdienst seit der Shoah gefeiert. Wie der Vorsitzende des Fördervereins Frank Bertram bekannt gab, geht der Feier ein mehrwöchiges Skriptorium voraus. Ab dem 15. Mai können Interessierte das Buch Ruth aus dem Alten Testament in eigener Handschrift abschreiben. Die Rabbinerin der liberalen jüdischen Gemeinde Göttingen, Jasmin Andriani, erklärte, das eigenhändige Abschreiben heiliger Texte werde seit der Antike praktiziert und als spiritueller Vorgang erachtet. Die junge Frau Ruth wird in dem gleichnamigen Buch zu einer wichtigen Konvertitin zum Judentum und Vorfahrin König Davids. Soweit die Meldungen.
Sie hörten Shabbat Shalom mit Miron Tenenberg. Jetzt folgt Rabbiner Daniel Alter aus Frankfurt mit Gedanken zur aktuellen Parascha, dem aktuellen biblischen Tora-Abschnitt.
Wir sollten uns vielleicht einfach mal fragen, was der größere Fehler, die größere Sünde ist. Sich von der Hitze der Leidenschaft mitreißen zu lassen oder die kalte Sünde der emotions- und mitleidlosen Apathie. Eine rabbinische Erzählung berichtet von einem Reisenden, der auf einer Straße, sozusagen auf der Reise des Lebens, durch verschiedene Ereignisse und Naturerscheinungen immer nach rechts oder links ausschert und so vom richtigen Weg weggeführt wird. Ein kluger und erfahrener Globetrotter auf den Straßen des Lebens wird wahrscheinlich erkennen, dass er die Mitte suchen muss. Die beiden Extreme, sowohl die heiße, manchmal fanatische Leidenschaft, sowie die kalte, desinteressierte Apathie, sollte er auch zu seinem eigenen Wohl besser vermeiden. Die Sünde der Apathie ist später Thema in der Tora, nämlich bei den Kundschaftern, die einen erschreckenden Bericht über das Land Israel abliefern. Es war ihre Apathie oder ihr Desinteresse, das sie dazu brachte, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, also entweder in der Wüste zu bleiben oder nach Ägypten zurückzukehren. Ihre Verfehlung war ein fast schon zynischer Mangel an Idealismus. Das Gegenbeispiel, die Sünde aus Leidenschaft, finden wir im aktuellen Wochenabschnitt, wenn Aarons Söhne ein fremdes, unangemessenes Räucherwerk darbringen, vermutlich als Ausdruck ihrer heißen Leidenschaft für Gott, was allerdings ihren unmittelbaren Tod zur Folge hat. Das soll uns zeigen, dass diese typische heiße Sünde der Leidenschaft zu dramatischer Ekstase und zu schlimmem Fanatismus führen kann und deswegen schon im Ansatz gestoppt werden sollte. Deshalb lehnt die Tora diese heiße, ungezügelte Leidenschaft im Dienst für Gott ab, eben wegen ihrer potenziell destruktiven Folgen. Solch eine Leidenschaft, die auch im 21. Jahrhundert über Fanatismus zu Steinigungen oder Terror führen kann, dürfen wir auf keinen Fall mit Euphemismen, Relativierungen, Apathie oder Gleichgültigkeit begegnen. Daraus ergibt sich die Herausforderung für jede demokratische Zivilgesellschaft, den Mittelweg zu finden zwischen Eis und Feuer. Deshalb gilt: keine Toleranz für Fanatismus, denn diesem kann nur Empathie und differenziertes Denken entgegengesetzt werden. In diesem Sinne, Shabbat Shalom.
Das war Rabbiner Daniel Alter aus Frankfurt mit Gedanken zur aktuellen Parascha Acharei Mot, dem aktuellen biblischen Tora-Abschnitt. Zum Schluss hören Sie eine Vertonung des 37. Psalms. Übersetzt lautet der Text: Befiehl dem Ewigen deinen Weg. Es singen der Knaben- und Jugendchor St. Michaelis Hamburg und das Vokalensemble Isaak St. Petersburg unter der Leitung von Andor Isaak. Thank you.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.